zwei junge Leute aus dem Schülerkreis, Johannes dem Täufer, die Jesus nachfolgen wollen. Und auf einmal wendet Jesus zu ihnen und stellt ihnen eine Frage. Johannes 1, 38, Jesus fragt sie, was sucht ihr? Nicht zufällig steht diese Frage ganz am Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu Christi. Diese Frage, was sucht ihr, ist nämlich eine grundlegende Frage an uns Menschen. Das, was mein Leben bewegt, unsere ganzen Lebensmotivationen, das, was meine Gedanken bewegen, hängt von dieser eine Frage, was Jesus stellt, was sucht ihr? Und ganz persönlich heute Morgen möchte ich dich fragen, was suchst du in deinem Leben? Was suchst du in deinem Leben? Wir sind suchende Menschen. Jeder Mensch, jeder normale, gesunde Mensch ist ein suchender Mensch. Der, der nicht sucht, ist eigentlich krank. Ist eigentlich krank. Wenn wir unsere Suche aufhören, da kehrt Faulheit und Gleichgültigkeit in unser Leben ein. Im Mittelpunkt unseres Lebens steht diese zentrale Frage, was Jesus hier stellt. Und jeder von uns, der hier sitzt, kann diese Frage ganz anders beantworten, ganz persönlich beantworten. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, diese Frage durch mein eigenes Leben zu beantworten. Ich kann sagen, ich suche nach Erfolg. Ich suche nach Anerkennung. Ich möchte von den Menschen, mit denen ich zusammen bin, anerkannt werden. Ich habe bestimmte Ziele in meinem Leben, die möchte ich gerne erreichen. Ich habe bestimmte Wünsche in meinem Leben, die möchte ich gerne erfüllt bekommen. Ich suche nach der Bewältigung meines Lebens. Jeder von uns, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, beginnt diese Suche in meinem Leben. Und ich denke, jeder hat das erlebt. Bestimmte Fragen, die schon von morgens an uns beschäftigen, auf diese Fragen möchten wir gerne eine Antwort finden. Doch nicht nur die Frage, was Jesus hier stellt, was sucht ihr oder was suchst du, sondern eine Frage, die ich heute Morgen hier stellen möchte, wo sucht ihr? Wo suchst du? Ich kann in meinem Beruf, in meinem Studium nach Erfolg suchen. Bei meinem Ehepartner, Freunde, Verwandte, Nachbarn, Mitarbeiter nach Anerkennung suchen. Ich kann durch verschiedene Erlebnisse nach Befriedigung suchen. Ich kann durch verschiedene Methoden, die heute auf Psychomarkt angeboten werden, aufkommende Fragen und Probleme zur Bewältigung versuchen. Hier im Text lesen wir in Johannes 1, 38, dass diese zwei junge Leute bei Jesus gesucht haben. Und letztendlich haben sie auch bei Jesus gefunden und mit ihm gegangen, eigentlich Jesus nachgefolgt. Diese Frage hat mich auch persönlich bewegt, bis ich in Jesus Christus die Antwort bekommen habe. Ich wurde ja mit Jonathan vorgestellt. Das passt eigentlich nicht so ein Perse, ja? Das ist ja ein biblischer Name. Ich habe auch einen normalen Namen schon seit Geburt. Bin in eine religiöse Familie im Iran zur Welt gekommen und so habe ich versucht, wenn ein Baby in eine muslimische Familie zur Welt kommt. Wenn ein paar Tage alt ist, werden in seine beiden Ohren Koranverse gelesen, dann heißt es, der ist ein Moslem. Und man versucht durch Elternhaus, aber auch später in der Schule, die Identität des Islam, dieser neue Mensch, bekannt zu werden. In Islam gibt es ja keine Aufnahmeritus, wie wir in christlichen Glauben kennen, sondern die Kinder werden schon von Geburt an in der Schule, aber auch bei den Eltern mit der Identität des Islam bekannt gemacht. Wer ist überhaupt Allah? Ein unpersönlicher, unpersonaler Gott, mit dem du keine persönliche Beziehung haben kannst. Sünde nur ein Fehler vor sich. Fehler kann man auch irgendwie beseitigen. Versuch mal Gutes zu tun, Böses zu lassen, dann wird Allah alles unter Teppich kehren. Ja? Sünde als Bruch meiner Beziehung zu Gott, wie wir das kennen, gibt es nicht, da es keine Beziehung überhaupt zu Gott gibt. Doch etwas anderes, was groß geschrieben wird, sogar im Koran, ist die okkulte Praktiken. Okkulte Praktiken. Und so ist das gang und gäbe, dass ein guter Muslim auch sehr viele okkulte Praktiken hat, um wirklich ein bisschen Leben in diese trockene Religion hineinzuhauchen. So habe ich gelernt, so habe ich auch in islamischen Glauben aufgewachsen und als junger Mensch, als Jugendlicher, so etwa 15 Jahre alt, wo wir als Familie hingingen, wurde meine Hand geküsst und das hat mich noch mehr bestätigt, Mensch, du bist auf dem richtigen Weg. Meine Kenntnisse über andere Glaubensrichtungen, Judentum und Christentum, war nur das, was im Koran steht. So habe ich gelernt, diese Menschen aus anderen Religionen ganz anderes zu betrachten und zu begegnen. Als geringer, unreiner, unbedeutsamer und Gegner meiner Person. Damals gab es auch bei uns in der Schule, muss man jetzt fragen, ob es genauso ist, aber in der Schule auch armenische Christen, die als Mitschüler in der Schule waren. Wenn ich bei der Begrüßung denen die Hand gegeben habe, danach habe ich sofort 7-mal meine Hände gewaschen. Meine Hände wurden unrein, weil ich einen Christ angefasst habe. Wenn auf einer Straßenseite eine Kirche war, habe ich die andere Straßenseite benutzt. Dieser Teil war unrein. Obwohl ich mir sicher war, dass ich zu den besten Religionen dieser Welt angehöre, trotzdem muss ich sagen, eine Unruhe, Aggressivität, Hass und Traurigkeit tief in mir verwurzelt war und ich wusste nicht warum. Bis ich 1980 nach Deutschland kam, um hier zu studieren. Es begann in meinem Leben ein neuer Abschnitt, neues Zuhause, neue Umgebung, neues Umfeld, neue Menschen, neue Kultur. Und je länger ich hier war, habe versucht natürlich, dieses neue Zuhause besser kennenzulernen. Es gab unheimlich sehr unterschiedliche Eindrücke. Eins ist mir aber tief hängen geblieben und das möchte ich gerne erzählen. November, Dezember 1980 habe gesehen, dass die Straßen ein bisschen schöner aussahen als normal. Die Bäume waren richtig beschmückt mit Lampen. Die Geschäfte waren voller. Fast jeder, der an mir vorbeilief, war richtig bepackt mit Tragetaschen. Und ich habe nur gedacht, naja, irgendwann kommt Silvester. Vielleicht deshalb diese Unruhe. Es war alles für mich lustig und schön, aber es herrschte auch viel Hektik, muss ich sagen. Bis die Weihnachtstage kamen. Also es hat mir niemand erzählt, dass Advents- und Weihnachtstage gibt. Und damals, erster und zweiter Weihnachtstag, war ein Mittwoch und Donnerstag, also Mitte in der Woche. An dem ersten Weihnachtstag, früh am Morgen, 9:30 kam ich raus, um einkaufen zu gehen. Ja. In eine fast lebendige Stadt wie München-Gladbach damals, am Anfang wohnte ich, und da war alles leer. Kein Mensch, kein Tier auf der Straße. Und ich habe zwei Straßen weitergegangen. Nein, das war alles leer. Die Straßen leer, die Geschäfte waren zu. Und auf einmal herrschte auf mich eine ungeheure, grausame Einsamkeitsgefühl, wie ich noch nie in meinem Leben erlebte. Ich habe angefangen, diese zwei Tage zu hassen, weil ich mich so einsam fühlte. Und das ist keine Seltenheit, es war auch nie, nicht nur damals, heute, wenn ich manche Iraner frage, weißt du überhaupt, warum wir Weihnachten feiern? Was sind die Weihnachtssorgen? Die haben keine Ahnung. Seit wann bist du in Deutschland? Seit 3 Jahren. Ja. Also da haben wir eine ich denke, was verpasst. Ja? Da haben wir eine Aufgabe, eine Verantwortung, Menschen draußen, auch gerade nicht Christen, aber auch namens Christen, zu erzählen, warum wir Christen Weihnachten feiern. Ja? Ich habe in Gemeinden, die ich betreue, in deutsche Gemeinden habe ich jetzt so eingeführt, dass bei Heiligabend, nicht einen Tag nach oder vor, bei Heiligabend deutsche und iranische Familien zusammenkommen. Denn die sind Christen, die sind fast Mitglieder in der Gemeinde geworden, aber die wissen nicht, wie man Weihnachten feiert. Haben wir auch nie erlebt. Ja? Haben wir auch nie gehabt als ehemalige Muslime. Ja? Und da besteht jetzt sehr gute Gemeinschaft. Und da haben wir wirklich, da müssen wir wirklich ganz anderes denken und die Möglichkeit wahrzunehmen, entweder die, die zum Glauben gekommen sind oder die, die noch nicht gläubig sind, zu uns einzuladen und denen erzählen, warum wir Christen Weihnachten feiern. Ich habe angefangen, diese zwei Tage zu hassen. Noch schlimmer war es natürlich auch diese, das war auch grausam, die Kälte, die ich zum ersten Mal in meinem Leben erlebt habe, und Schnee. Ich habe noch nie Schnee gehabt, ja, erlebt. Ja. Erst in Deutschland, das war auch grausam, aber diese Einsamkeitsgefühl war so grausam, dass ich angefangen habe, diese zwei Tage zu hassen. Und ich habe gedacht, in 12 Monaten ist wieder Dezember, ich muss was dagegen tun. Und ich habe angefangen, mein Iranersein, mein Muslimsein neu in Deutschland zu beleben. Ich habe angefangen, für Islam in Deutschland aktiv zu werden, zu missionieren. Ich suchte nach etwas. Mindestens habe ich erkannt, dass irgendwas mir fehlte. Ja? Und es gibt sehr viele Muslime in Deutschland, die es genauso geht. Ja? Also wenn ihr seht, dass auf einmal junge Männer ihre Bärte wachsen lassen, die junge Frauen mit einem Kopftuch laufen, 15-Jährige, ja? Vorher ganz europäisch angekleidet, die suchen etwas. Die suchen nach etwas. Irgendwas fehlt denen, glaubt mir. Ja? Und da waren wir nicht da, um denen das Evangelium weiterzugeben. Wir haben was verpasst. Oftmals passiert bei mir, dass die iranische Mutter anrufen und sagen, kannst du uns helfen? Unser Sohn will nach Syrien als Kämpfer. Ganz moderne Leute, gehe ich hin und schaue und rede mit dem Typ. Ja, irgendwie in der Schule hatte Koran bekommen und auf einmal sich auch so erweitert. Da dachte ich, Mensch, wo sind die Christen? Wo sind die Gemeinden, dass solche Teenage-Alter auffischen? Ja? Also da haben wir viel zu tun und da müssen wir wirklich anfangen, etwas zu bewegen, dass diese Botschaft gehört uns und hat Gott uns gegeben. Kehre zurück zu meiner Geschichte. Ich suchte eine religiöse Stütze für mein Leben. Ich habe versucht, durch verschiedene religiöse Werke als Moslem sündentilgende Kraft zu empfangen, um Allah zu sagen, jetzt habe ich was getan, jetzt meine Gewissen muss zufrieden sein. Doch je aktiver ich wurde für Islam in Deutschland, wurde diese Hoffnungslosigkeit, diese Vakuum, diese Ziellosigkeit in meinem Leben immer größer und größer. Und ich wusste nicht, warum. Meine Gefühle waren vielleicht wie Zachäus. Die Geschichte wurde ja vorgelesen. Der war ja nicht nur ein Zöllner, der war ein Obersöllner. Also der hat noch mehr Geld kassiert, noch mehr Sicherheit gehabt in seiner Zeit als allen anderen Menschen. Und trotzdem, Zachäus suchte nach etwas. Nicht nur innerlich sollte Zachäus wie ich ausgesehen haben, sondern zufällig war er auch klein wie ich, also auch äußerlich. Und ich muss sagen, ich war reich. Reich an Religion, reich an religiöse Werke, musste ich aber erkennen und bekennen, dass ich eigentlich nichts besitze, worauf ich mein Leben aufbaue. Und wenn wir unsere geistlichen Augen für einige Momente öffnen, ja, sehen wir hier rings um uns, in unserer Stadt, in Deutschland, in unserer Nachbarschaft, wie viele Menschen ihr Leben auf solche trügerische Reichtum aufbauen. Entweder ihre Religion, ihre menschliche Fähigkeit, ihre Geld, Komfort als eine Reichtum, als eine Festung betrachten und ihr Leben darauf bauen. Zachäus hat erkannt, dass es kein anderer Halt außer Jesus Christus gibt, der mein Herz, der nach Friedenssucht stillen kann. So musste ich auch erkennen und bekennen, dass all meine religiöse Eifer mir nicht helfen kann. All meine religiöse Reichtum keine Festung für mich ist, sondern Jesus Christus, der Sohn der allmächtigen Gottes. Von 1981 bis 1983 habe ich in Pirmasens in Südwesten Deutschland eine Ausbildung gemacht als Schuhtechniker Meister, also Kontrolleur für Schuhfirmen. Und ich habe meinem Vater geschrieben, schick bitte mir eine Flugkarte, ich werde zurückkehren. Nachdem ich den Brief weggeschickt habe, habe ich gedacht, warum soll ich eigentlich hier nicht studieren? Und ich habe mich an unterschiedliche Universitäten in Deutschland beworben. Alle haben abgesagt, außer Technische Hochschule, jetzt Technische Universität Darmstadt. Für Mineralogie habe ich eine Zulassung bekommen und als Erdgas, Erdölgewinnung und Ingenieur, das dachte ich, das passt doch gut zu einem Perser, und habe die Aufnahmeprüfung bestanden, von Pirmasens nach Darmstadt gekommen und nach einer Wohnung gesucht. Damals, Ende 83, war das natürlich viele Möglichkeiten. Bei dritter Möglichkeit kam ich ein riesengroßes Haus. Vier Generationen von einer einzigen deutschen Familie lebten in dem Haus. Und der alte Hausbesitzer hat schon bei der Begrüßung 3 Stunden lang mit mir über Gott gesprochen. Und am Ende sagte, du kriegst die Wohnung. Da habe ich gesagt, gut, es war ein sehr schönes Appartement. Alles dabei, mobiliert, warm für 300 Mark. Also was will man noch mehr? Hab meine Sachen von Pirmasens nach Darmstadt gebracht. Als ich einige Tage dort war, dann kam er zu mir und sagte, wir sind Christen. Da habe ich gesagt, ja, ganz Deutschland, ganz Europa sind Christen. Nein, wir sind, was hat er gesagt, wiedergeborene Kinder Gottes. Naja, mit diesen 2 Begriffen konnte ich gar nichts anfangen. Und dann sagte er zu mir, ich möchte dich zum Gottesdienst einladen. Ich dachte, Opa. Damals habe ich 7 Mal meine Hände gewaschen, wenn ich einen Christ angefasst habe. Wenn ich eine christliche Gemeinde besuche, wahrscheinlich muss ich ein Vollbad nehmen. Tja. Aber es war eine Rite bei uns, muss man den Iraner fragen, ob es immer noch so ist, dass wenn ein älterer Mensch dich um etwas bittet, lehnst du nie ab. Das ist unhöflich. Deshalb habe ich seine Bitte bejaht, habe ich gesagt, naja, einmal schadet nicht, mal schauen, wie die Christen ihre Gottesdienst feiern. Der hat gesagt, ja, am Sonntag hole ich dich ab. Habe ich gesagt, gut, dann werden wir mit Auto irgendwo in der Stadtmitte fahren und so weiter. Nein, am Sonntag ist er gekommen, 9:45 Uhr, hat meine Hand genommen. Wir bräuchten nur eine Etage höher zu gehen. Da war die Gemeindesaal, also ein bisschen größer als hier. Eine komplette Etage wurde umgebaut als Gottesdienstsaal und der hat neben sich für mich einen Platz reserviert gehabt und ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem christlichen Gottesdienst. Es war sehr interessant, wie wir auch gesungen haben, durch Overhead-Projektor alles an die Wand bestrahlt, zu sehen, wie die Christen für Gott singen. Denn ich habe als ein guter Moslem hab mich geschlagen, geweint, getrauert. Je mehr Trauer hast du, bessere Chancen, Allah wohlgefällig zu sein. Und jetzt sehe ich, dass Menschen fröhliche Lieder vor Gott singen. Das hat mich angesprochen. Kam die Gebetszeit und irgendwann kam die Predigt. Predigt war über ein einziger Vers. Johannes 14, Vers 6. Wo Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich dachte, Mensch, das sind so viele Egoisten hier im Saal. Also während der Predigt habe ich mich fest an den Stuhl gehalten. Aber nach dem Gottesdienst war ich die Erste, die an dem Pult war und habe den Prediger erzählt, ich bin ein überzeugter Moslem. Ich glaube, dass Christentum auch eine Religion ist wie jedem anderen, aber Islam ist der Beste und Höchste. Warum hast du so gepredigt? Ich will mit dir diskutieren. Der Arme kam in Verlegenheit. Ja, das können wir tun. Aber noch eine Etage höher ist ein Hauskreis. Das sind 6 bis 8 Leute, die sich Dienstagabend treffen. Da kannst du deine Fragen besser loswerden. Da habe ich gesagt, das werde ich tun. Ich habe einen Brief an meinen Vater geschrieben. Brauchst du keine Flugkarte zu schicken. Ich bleibe in Deutschland. Ich werde studieren. Aber schick unsere muslimischen Bücher. Ich diskutiere mit Christen und will ihnen die Wahrheit zeigen. So hat es begonnen mindestens. Einige Tage nach dem ersten Gemeindebesuch, es war wieder Mitte in der Woche, glaube ich, es war ja nur 16 Treppen hoch, also 2 mal 8. Bin hochgekommen in diese Gemeindesaal, die Tür war ja auf, und habe alles begutachtet. Von Schlagzeug bis Gitarren, Klavier und so weiter. Und irgendwo, ich suche sowas auch vielleicht hier, nee, gibt's nicht, so eine kleine Schrank mit einem Bücherregal darauf, ja. Es waren vielleicht 10, 15 Bücher und Mitte drin ein persischer Bibel. Ich konnte meine Augen nicht trauen. Also stellen Sie sich vor 36 Jahren, 35 Jahren, so eine exotische Sprache, unmöglich, nicht Seltenheit, sondern unmöglich. Denn eine Bibel in Deutsch, in Englisch, Französisch wäre normal gewesen, aber in Persisch. Ich habe durchgeblättert, das war Persisch, habe wieder zurückgetan und am kommenden Sonntag habe gefragt, wem gehört das? Die haben gesagt, seit 2 Jahren steht diese Bibel hier. Wir wissen nicht, wer das gebracht hat, wem das gehört. Habe ich gefragt, ob ich mitnehmen darf und lesen darf. Die haben mitgegeben und gesagt auch, da beginnt Neues Testament, dass ich von Adam und Eva beginne. Und so habe ich angefangen, Islam und Christentum, Koran und Neues Testament zu vergleichen. Es brach in mir eine tiefe innere Kampf. Denn Islam habe ich erlebt. War ich überzeugt. Koran auswendig gelernt. Ja. Und jetzt sehe ich, dass ganz andere Aussagen im Neues Testament stehen. Das hat mich sehr angesprochen, trotzdem konnte ich nicht zugeben. Ja. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Ja. Und es brach in mir eine tiefe innere Kampf, was ist überhaupt die Wahrheit? So habe ich angefangen, mehr und mehr drin zu lesen. Als ehemaliger Moslem, als Student damals, diese 2 Termine, Sonntag Gottesdienst, Dienstag Hauskreis, waren in meinem Kalender immer frei. Ich war ein Suchender. Ich wollte mehr wissen. Ich habe auch angefangen, diese Menschen, die sich Christen nannten, in dem Haus wohnten sehr viel davon, unter Lupe zu nehmen, ob sie ihre Christsein ausleben. Menschen draußen, auch Muslime, auch Namenschristen, nehmen uns unter Lupe, ob wir unsere Christsein ausleben. Und oftmals habe ich erlebt, dass Werke mehr reden als Worte. Ja. Es ist unheimlich wichtig, dass wir wirklich unsere Christsein ausleben. Also das war so krass, diese Unterschiede. Ich war ja 3 Jahre vorher in Deutschland. Und ich habe denen gesagt, das ist ein Zeugnis, also seid ihr nicht beleidigt. Ich habe gesagt, ihr seid kein Deutscher. Und das wünsche ich mir und dir, dass Menschen draußen genauso über dich und uns sagen. ihr seid ganz anderes. Ja. Ihr seid ganz anderes, weil wir Christen sind. Das muss zu sehen und zu erleben sein. Ja. Mache ich ganz kurz, 6,5 Monate harte Diskussionen. Bis irgendwann mir so bunt war und habe gesagt, stopp, halt. Weder von Christen über Christentum noch von Muslimen über Islam will ich kein Wort mehr hören. Ich bin ein Perser, ihr seid Deutsche. Ich kann Theater spielen, aber Gott weiß, was in meinem Herzen ist. Dass ich wirklich nach der Wahrheit suche. Er soll mir zeigen, welcher Weg von ihm gekommen ist und zu ihm geführt wird. Und das war entscheidend. Wenn wir die Wahrheit kennenlernen wollen, Gott ist immer bereit, das Problem sind wir. Auch als Christen, auch für heute, wenn wir die Wahrheit für eine Entscheidung wissen wollen, können wir Gott fragen. Der zeigt uns, ohne Zweifel. Er ist immer bereit. Und das war entscheidend, was ich gebetet oder mindestens gewollt habe. Ja. 3 Wochen lang, kein Diskussions mehr. Weiterhin habe ich Hausgereise und Gemeinde besucht. An einem Freitag, 1. Juni 1984 war das. Vormittag war ich ganz gesund. Um die Mittagszeit bin ich so krank geworden, dass ich nicht atmen konnte. Also gerade mal so. Ja. Atmen, essen konnte ich überhaupt nicht. Und an dem Abend habe ich gesagt, wie meine Mutter sagte, wenn du krank wirst, geh ins Bett, halt dich warm, wirst du gesund. Dachte, gut. Ja. Bin ins Bett gegangen um 19 Uhr, um einzuschlafen und gesund zu werden. Ja. Ganz normal. Bis 4 Uhr morgens war ich wach. Ich konnte nicht einschlafen. Und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, du sollst in Jesu Namen beten und ihm Heilung bitten. Mit meinem Namen, ja. Wurde 2-mal wiederholt, ja. Hab gedacht, naja, einen anderen Ausweg habe ich nicht. Dann bete ich, aber nur, wenn ich um 8 Uhr aufstehe und keine Spuren von Krankheit da sind. So habe ich gebetet. Bin tief eingeschlafen, sehr tief. Wie eine Sekunde war das die ganze Nacht. Punkt 8 Uhr, ob jemand mich wachgerüttelt hat. Ich war die ganze Zeit allein in meinem Zimmer. Ob jemand mich wachgerüttelt hat, bin wach geworden. Hab geschaut, genau 8 Uhr war das. Und hab gesagt, was war das? Ein Traum, eine Vision, eine Stimme? Nein, das war eine Stimme, denn ich war ganz gesund geworden. Hab gedacht, naja, Zufall, sowas. Und dieselbe Stimme kam wieder und sagte, komm zu dir selbst und schau, was in deinem Inneren passiert. Bin zu mir selbst gekommen und erfüllte mich eine tiefe, noch nie erlebte Freude und Frieden in meinem Herzen. Und an dem Tag habe ich angefangen, nochmal Johannes-Evangelium zu lesen. Es wurde mein Lieblingsevangelium. Mit einem ganz großen Unterschied. Früher habe ich auch Evangelien gelesen. Es war wie ein Roman für mich. Mein Wissen über christlichen Glauben hat sich vermehrt. Aber an dem Tag war jedes Wort, jeder Satz, jeder Vers, jede Aussage so geöffnet, so lebendig wie noch nie zuvor. Ich konnte jeden Vers verstehen, jede Aussage verstehen. Und besonders an dem Abend, als ich fertig war, wusste ich, dass Gott meine Frage beantwortet hat. Ohne mich jetzt hineinzuschubsen, muss ich Christ werden. Die Entscheidung mir überlassen hat. Und an dem Abend habe ich mich hingekniet und Jesus als mein Herr und Heiland in meinem Leben aufgenommen. Und da begannen natürlich die ganzen Kämpfe. Denn der Teufel freut sich nicht, wenn ein Mensch zu Jesus findet. An dem Montag, also jetzt war das Samstag, am Montag in der Mensa Darmstadt habe ich nur geschaut, wo die Perser vorbeiliefen, um denen zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Wer Jesus Christus ist. wie wichtig das ist, an Jesus zu glauben. Es war natürlich volle Feuer, volle Naivität. Es gab auch unheimlich sehr viele Missstände, Angriffe und wirklich körperliche Angriffe, die ich erleben konnte. Aber mir war das wichtig. Ich habe in Deutschland die Möglichkeit bekommen, das Evangelium zu hören und zum Glauben gekommen. Ich habe gedacht, wie gehen meine Landsleute wieder zurück? Als Atheisten, als Muslime oder als Christen? So habe ich angefangen, neben meinem Studium mit einer Grieche in der Mensa Darmstadt einen Büchertisch zu halten und Menschen, Iraner anzusprechen. Es wurde mir sehr wichtig, diesen Dienst zu tun. 1985 gab es in West-Berlin sogenannte Expo 85, vielleicht die ein bisschen älter unter uns sind, die wissen das. Da durfte ich in diesem Kongress mein Lebenszeugnis auch erzählen. Da kam natürlich die Anfrage vom Campus, wir brauchen dich als Mitarbeiter. Habe ich gesagt, das werde ich nicht tun, da ich keine Berufung habe. Gott soll das bestätigen, dass ich wirklich für diesen Dienst auch berufen bin. Zweitens, ich bin Student. Ich kriege meine Aufenthaltsgenehmigung, solange ich studiere. Wenn ich nicht mehr studiere, muss ich das Land verlassen. Und drittens, Arbeitserlaubnis. In kurzer Zeit wurden alle drei erfüllt. Nicht nur das Wort Gottes, sondern auch Ausländerbehörde hat gesagt, also diese Arbeit, was Sie tun, kann kein Deutscher machen. Deshalb kriegen Sie alles. Und so habe ich angefangen, diesen Dienst zu tun. Es war wirklich interessant. Aber dieser Vers ist mir hängen geblieben. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nicht nur damals, als ich zum Glauben kam, sondern heute trägt mich. Denn ein Kapitel weiter sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja. Was suchen wir und wo suchen wir? Diese Frage beschäftigt uns jeden Tag neu. Gestern ist weg. Morgen ist noch nicht gekommen, aber heute den Tag mit Jesus zu beginnen, in seine Hände zu legen, wirklich seine Entscheidungen zu fragen und auch zu gehorchen, das ist wichtig. Denn jeden Tag müssen wir lernen als Christen, ob wir seit 5 Jahren Christ sind oder 50 Jahren, müssen wir lernen, jeden Tag neu mit Jesus zu leben. Ich möchte mit uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir loben, wir preisen dich, wir erheben deinen heiligen, deinen mächtigen Namen über unser Leben. Wir danken dir, dass du durch Jesus Christus ermöglicht hast, dass wir in eine persönliche Beziehung zu dir kommen, dich aber, lieber Vater, zu nennen. Herr, schenk uns, dass wirklich diese persönliche Beziehung zu dir nicht als selbstverständlich annehmen, sondern auch pflegen lernen. Dein Angesicht suchen, Herr. Und so bitten wir dich, leite und führe uns durch deinen Heiligen Geist, deine Willen für jeden Tag neu zu erkennen und zu bekennen, dass dein Name verherrlicht wird. So bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.